Will Mensch der offiziellen Geschichtsschreibung glauben, dann entstand die Idee zur Gründung eines internationalen festen Dialogs zwischen den Chefs der weltweit stärksten Wirtschaftsmächte nirgendwo anders als 1975 an einem lauschigen Kamin auf dem französischen Schloss Rambouillet. Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, der französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing und ihre Kollegen aus Italien, Japan, Großbritannien und den USA waren damals in der lauschigen Atmosphäre des geschichtsträchtigen Schlösschens zusammengekommen, um über Maßnahmen zu beraten, wie auf internationaler Ebene mit dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Währungssystems und der damaligen Ölpreiskrise umzugehen sei. Denn da war man sich unter den Herren Staats- und Regierungschefs einig, zunehmend globale Probleme erfordern auch zunehmend, globale Lösungen. Schon im darauffolgenden Jahr erweiterte sich die G6-Runde zur G7-Runde. Kanada kam mit ins Boot. Ansonsten aber hielt man den Club exklusiv, einmal abgesehen von der politisch motivierten Clubmitgliedschaft zweiter Klasse für Russland. Wenn schon nicht die Mitgliederrunde, so erweiterte man aber zumindest die Themenagenda des G8-Gipfels munter. Denn die Ambitionen der Länderchefs reichen heute weit darüber hinaus. Währungs- und finanzpolitische Weltprobleme lösen zu wollen, weiß auch Peter Wahl, Chef von ATTAC Deutschland.
Inzwischen hat der Gipfel quasi die Rolle eingenommen, so etwas wie eine informelle, Weltregierung ist vielleicht übertrieben, aber doch ein Club jener zu sein, in denen weit über ökonomische Fragen hinaus die politischen Grundfragen diskutiert werden, darunter Krieg und Frieden. Der Irakkrieg spielt immer eine große Rolle und andere Fragen der Militär- und Sicherheitspolitik, Afghanistan und andere Krisenherde. Der Jugoslawien-Konflikt war seinerzeit 1999 in Köln ein sehr großes Thema. Man sieht also, es geht längst nicht mehr nur um Wirtschaft, sondern es geht darum, um die ganze Politik sozusagen dort zu besprechen.
Und wie das nun mal in der Politik so ist, je größer die Agenda, desto fester die Strukturen. Die jährlichen Treffen, die so gerne als quasi spontane Zusammenkünfte von Merkel, Bush, Prodi und Co. medial in Szene gesetzt werden, sind allein die Oberflächenerscheinung eines ganzen G8-Prozesses. Ganz nach dem Motto, nach dem G8 ist vor dem G8, schließen sich die Vorbereitungen eines Gipfels direkt an das Ende eines anderen G8-Gipfels an. Egal ob auf Ebene der Gesundheitsminister oder auf Ebene der persönlichen Referenten, der G8-Chefs, der sogenannten Sherpas, ein G8-Gipfel braucht viel an Vorbereitungszeit. Wie die G8-Mitglieder nicht müde werden zu betonen, handelt es sich bei ihren Gesprächen allerdings um rein informelle Zusammenkünfte. Eine gesetzliche Bindekraft geht von ihnen also nicht aus. Aber wie das nun einmal so ist, wenn 8 Länderchefs zusammenkommen, die über die Hälfte des Weltbruttonationaleinkommens auf sich vereinigen, ihr Wort hat Gewicht. Noch einmal dazu Peter Wahl.
Dort, wo Konsens ist zwischen den großen 8, werden dann deren Positionen umgesetzt in den entsprechenden Institutionen, zum Beispiel beim IWF und der Weltbank.
Oder auch in den Verhandlungen der WTO. Denn an der konzertierten Meinung der G8 kommt keine internationale Organisation vorbei. Und eben hier liegt auch einer der Reibungspunkte, an dem sich laute Kritik am G8 entzündet. Denn so gerne sich die G8-Chefs auch als lässige Polit-Dandys mit Tennisjäckchen und Strohhut inszenieren, die medial vermittelte Leichtigkeit der G8-Gipfel ist längst passé. Mittlerweile seit über 20 Jahren hagelt es Proteste gegen den G8. Kaum ein Gipfel blieb davon bisher verschont. Die Vorwürfe gegen den G8 sind dabei vielfältig. Ihren gemeinsamen Nenner finden Sie aber sicherlich in der Tatsache, dass auf den G8-Gipfeln Weltpolitik gemacht wird, ohne auf die Interessen der Welt tatsächlich auch einzugehen.
Dieser selbsternannte Club der 8 Reichen ist ja nun in sich eine durch und durch undemokratische Einrichtung. 82% der Menschheit lebt in den Entwicklungsländern. Wie soll es dann demokratisch sein, wenn sich die Chefs der großen Industrieländer treffen und meinen, über die Weltwirtschaft zu beraten und über das Schicksal dieses Planeten?
Aber das ist nur die Fundamentalkritik. Auch wer inhaltlich diskutieren möchte, dem bietet der G8 eine breite Palette an Angriffspunkten. Ob die Tatsache, dass der G8 die Bedürfnisse der Schwellen- und Entwicklungsländer mit Füßen tritt, oder die Tatsache, dass im G8-Club einige der weltweit bittersten Umweltsünder sitzen, oder schlichtweg der Umstand, dass die G8-Gipfel in ihrer Intransparenz an Politdinosaurier aus den 1970er Jahren erinnern. Gründe, gegen den G8 aktiv zu werden, die gibt es genug.